Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen im Bistro Bonanza. Ich bin Hannes Wagner, Portier dieses spannenden Gastro-Podcasts. Heute begrüßen wir im Bistro wieder zwei Experten aus der Food-Branche, die nicht nur nachhaltig handeln, sondern sich auch für die Bedeutung von Lebensmitteln als wesentlicher Bestandteil der menschlichen Ernährung einsetzen. In der heutigen Episode geht es deshalb unter anderem darum, wie wir Menschen die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren können und dass krummes Obst und Gemüse richtig gut schmeckt. Arndt Rohn und Thomas begrüßen wir im Bistro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark in Deutschland und internationaler Food-Experte in der Catering-Branche. Hi Arndt.
Ja, hallo, grüß dich.
Und Frederik Goldkorn nimmt bei uns Platz, Gründer und Geschäftsführer von Querfeld, dem Bio-Obst- und Gemüselieferanten und preisgekrönten Lebensmittelretter aus Berlin.
Ja, hi, freut mich.
Willkommen.
Danke.
Zum Einstieg gibt es wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen. Nur eine Antwort zählt.
Ich habe es befürchtet.
Frederik, wir fangen mit dir an. Mhm. Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Apfel oder Birne?
Birne.
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Feinkost oder Supermarkt?
Feinkost.
Bouldern oder Minigolf?
Minigolf.
Popcorn süß oder salzig?
Salzig.
Und Meditation oder Konzentration?
Oh, da bin ich wieder, ne? Da muss ich wieder eins sagen. Okay, Konzentration.
Okay. Frederik, du hast mit Querfeld ja eine Initiative gestartet, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzutreten. Was war für dich der Anstoß dafür?
Der Anstoß war letztendlich eine Dokumentation, Taste the Waste. Und in der, also es gab zu der Zeit während meines Masterstudiums schon diverse Themen, wo mir Food Waste begegnet ist. Taste the Waste war dann aber wirklich nochmal das, was ins Rollen gebracht hat. In der Dokumentation sieht man die verschiedenen Ursachen von Lebensmittelverschwendung und als eine eben ganz besonders Lebensmittelverschwendung aufgrund von Ästhetik. Also was wir alles wegschmeißen, nur weil es nicht gut genug aussieht, nicht schön genug aussieht. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist doch, ich konnte es nicht fassen, ehrlich gesagt, dass wir uns als Gesellschaft erlauben, Lebensmittel auszusortieren, nur weil sie irgendwie anders aussehen. Und das war so der Keypunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne handeln und wo wir angefangen haben und ich dann auch recherchiert habe, gibt es schon irgendwie Leute, die sich damit auseinandersetzen, gibt es schon Initiativen. Es gab damals ein kleines Café in Kreuzberg, Culinary Misfits hießen die, die haben schon viel gemacht in die Richtung, wollten aber jetzt auch nicht, hatten jetzt nicht die Pläne, das in die Breite zu tragen. Und dann gab es eben eine Initiative von drei Designern, die hieß Ugly Fruits und die haben das eben in ihrem Studium, dieses Thema, genau krummes Obst und Gemüse, behandelt und auf kommunikativem Weg, auf sehr positivem Weg sind sie dem begegnet und haben gesagt, so hier, das könnte man irgendwie machen, verschiedene Kampagnen entworfen, die hatten eine Facebook-Seite, die habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, Mensch, das ist ja super, was ihr da macht, ich würde gerne mitmachen, ich bin der BWLer, der fehlt sozusagen zu euren Designs, lasst uns mal schauen, ob wir Wege finden, wie man das Ganze nachhaltig aufbauen kann.
Mhm. Und kannst du uns jetzt nochmal näher mit reinnehmen in die Thematik? Was macht ihr genau? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich noch nie von euch gehört habe?
Also das Problem, weshalb wir unser Unternehmen gegründet haben, ist, dass Obst und Gemüse bis zu 30% jeder Ernte aussortiert wird, nur weil es irgendwelche optischen Besonderheiten hat. Das kann auch zu groß, zu klein sein, knubbelig, wie auch immer. Und dieses Obst und Gemüse wird eben von den Supermärkten abgelehnt, ist aber geschmacklich total in Ordnung und kann konsumiert werden. Und da setzen wir an und sagen, wir wollen Wege schaffen, dass diese Produkte verwendet werden, weil es sind ja genauso viele Ressourcen in die Produktion reingeflossen. Und der erste Ansatzpunkt war dann für uns auch zu sagen, wo wird man das los sozusagen? Wer ist eine interessante Zielgruppe dafür? Und das war relativ schnell klar, dass ja Leute, die was von Essen verstehen, sprich Köche und Köchin, dass wir die adressieren und sagen, hier könnt ihr mit den Produkten kochen. Das ist kein großer Zusatzaufwand, wenn überhaupt. Und eventuell wird es für euch ein bisschen günstiger. Und dann haben wir angefangen, ich bin selber mit einem Van vom Freund letztendlich nach Brandenburg gefahren, habe da bei den Biobetrieben das Gemüse montags um 4 eingeladen, bin dann selber die Tour gefahren zu den ersten Kitas in Berlin, haben das da ausgeliefert. Und das war so der erste Schritt, um die Validierung zu haben. Können die Küchen damit was anfangen? werden die Produkte abgenommen, gibt es da Interesse dafür und dann haben wir das nach und nach aufgebaut und ich muss zum Glück nicht mehr selber den Van fahren jetzt mittlerweile.
Und seid ihr nur in Berlin tätig oder bundesweit oder habt ihr verschiedene Hubs in Deutschland? Wie seid ihr organisiert?
Ja, das ist also so, was ich gerade beschrieben habe, war so der Anfang. Mittlerweile haben wir ein Logistiknetzwerk in ganz Deutschland, wo Kantinen, eben nationale Caterer wie auch Aramark, die Möglichkeit haben, unsere Produkte über ein Partnernetzwerk zu bestellen. Und somit ist es quasi jeder Kantine in Deutschland, die da angeschlossen ist, möglich, das krumme Obst und Gemüse über uns zu beziehen.
Es ist ein total spannendes Thema, wenn man sich das mal vorstellt, dass man wirklich, dass es Kommissionen gegeben hat, die darüber entschieden haben, ab welchem Krümmungsverhalten eine Gurke nicht in Handel kommen darf.
Absolut.
Und welche Ressourcen da an Zeit, Energie verschwendet worden ist für eine total tolle Ware, weil am Ende ist eine Gurke. Also wenn sie toll gewachsen ist, dann schmeckt die genauso gut wie eine gerade Gurke. Also das ist wirklich, wirklich spannend, weil man auch nie so da wirklich drüber nachgedacht hat, sondern man bekommt natürlich die Ware, die da ist und hat aber sich nie Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit den Dingen, die zwar auch geerntet werden, wo man dann feststellt, das passt nicht so ganz in das Maß rein. Insofern kann ich das mehr als begrüßen. Ich meine, also wir setzen es ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich ein in unseren Restaurants auch. Es ist immer wieder schwierig, das merken wir tatsächlich auch, wenn man das sieht, der Gast, der Konsument das wirklich sieht, ist im ersten Moment tatsächlich so diese innere Abwehrhaltung, weil man so ein bisschen trainiert ist auch, ja. Habe ich so manchmal das Gefühl, dass alles immer sehr shiny sein muss und alles sehr, sehr im Maß sein muss. Von der Verarbeitung her, dadurch, dass unsere Köche in der Regel das ja auch alles mit der Hand schneiden und frisch aufschneiden und so, da tut sich kein großer Unterschied auf und vom Geschmack und vom Inhaltsstoff ja noch weniger. Also warum sollte man diese Ware, diese tollen Produkte auch einfach vernichten? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja hinten dran hängt auch einfach.
Aber wisst ihr auch, woher das kommt sozusagen? Oder ist das fast schon eher so eine philosophische Frage? Warum wir sozusagen, also wir sind ja dran gewöhnt im Supermarkt sozusagen, dass alles so akkurat in Packungen. Und ich hatte auch mal gelesen in der Vorbereitung, dass unter anderem auch zum Beispiel bei Möhren oder so es Normen gibt, sage ich mal, unabhängig davon, wo die jetzt herkommen, dass sie nur so und so groß sein darf, damit sie in die Verpackung passt, beispielsweise. Und ähnliches. Ja?
Genau,
das ist ja total kurios.
Absolut, absolut. Und ich meine, wenn du danach fragst, so Arndt hat es gerade schon angedeutet, so woher kommt das? Es gab Normen, es gab viel mehr als jetzt noch existieren dazu, wie der Krümmungsgrad einer Gurke zu sein hat. Das wurde deswegen auch immer ins Lächerliche gezogen mit die krumme Gurkennorm oder krumme Gurkenverordnung. Die meisten dieser Normen sind mittlerweile abgeschafft. Für Küchen und Kantinen gelten die sowieso nicht. Die gelten für Endkunden in Supermärkten. Aber auch da gibt es wirklich nur noch wenige Normen. Ich bin stark dafür, dass wir auch diese loswerden, ehrlich gesagt, weil die Leute letztendlich entscheiden können dann, was sie tatsächlich vermarkten. Und nur weil Kiwis sind zum Beispiel noch Teil dieser Norm, wenn Kiwis zusammenwachsen und so eine Herz-Kiwi sozusagen formen, also zwei Kiwis zusammen, dann darf das aktuell nicht in Supermärkten vermarktet werden. Und der Hintergrund, also es gibt keinen gesundheitlichen Grund, warum das so ist. Und daher gibt es meiner Meinung nach auch keine Rechtfertigung dafür. Nichtsdestotrotz, weitestgehend wurden die anderen Normen abgeschafft. Aber es gab dann Effizienzpunkte, wo gesagt wurde, so es passen nicht so viele krumme Gurken in eine Kiste. Auch das finde ich Wahnsinn, ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie viele Gurken, also wie viele Ressourcen in die Produktion fließen. Und dann hat man nicht das, dass man zwei Gurken quasi weniger in der Kiste hat, finde ich schon schwierig. Aber ja, es gab dann diverse Gründe und letztendlich sagt der Handel jetzt natürlich, die KonsumentInnen möchten das nicht, die würden das nicht kaufen. Und ich stimme dem insofern zu, wenn man nicht darauf aufmerksam macht, auf das Problem. So, wir wurden jetzt alle darauf konditioniert, wir sind es auch gar nicht gewöhnt, dass Obst und Gemüse irgendwie besonders aussieht. Und wenn man dann im Supermarkt einkaufen geht, dann denken wir halt so, na, ich nehme das Schöne. Und unser Slogan war ursprünglich mal, damals, als wir noch Ugly Fruits hießen und nicht Querfeld, Geschmack ist keine Frage des Aussehens. Und wenn man sich genau das verdeutlicht und dann ein bisschen mit Bewusstsein da ist, und das ist meiner Meinung nach dann auch Aufgabe der Händler, dann kauft man auch anders ein. Und dann würde man genau das nehmen.
Ja, das trifft es ja zu 100%. Und man erwischt sich ja selber auch dabei, dass wenn man jetzt vor einem großen Display steht, in dem allerlei Gemüse, Obst dargestellt wird, das ist akkurat präsentiert, das passt schon in den Kisten, das hat natürlich was mit Ästhetik zum Teil auch zu tun. Und man sieht daneben auf einmal unkommentiert Obst, Gemüse, was eben anders aussieht, was verwachsen aussieht. Da assoziiert man sofort immer mit schlechterer Qualität, mit das ist alt, das schmeckt nicht, das hat nicht die gleichen Inhaltsstoffe. Das hat man so drin auch einfach, ne? Das ist tatsächlich, man sagt ja auch, das Auge isst mit und das ist so dieser erste Moment, der einfach dann abschreckt, weil dann, und da bin ich völlig bei dir, Frederik, das Thema Aufklärung natürlich auch, wenn man wirklich auch einen Konsumenten, einen Gast auch wirklich sagen kann, hey, das ist 1:1 die gleiche Ware. Das sieht ein bisschen anders aus. Man kann es auch mal aufschneiden, auch mal probieren lassen, Nudging, so diese ganzen Themen auch einfach. Dann überzeugt man auch. Aber im ersten Step ist es natürlich wahnsinnig schwierig, bei den Mengen, die da auch durchlaufen, diese Displays, die zum Teil im Einzelhandel auch wirklich extrem professionell aufgezogen sind, mit noch Bewässerung von oben, leichter Nebel, der noch drüber ist, das sieht alles frisch, feucht, gerade aus der Erde gezogen, sieht das Ganze aus und dann sieht man da auf einmal eine Paprika, die mehr so den Glöckner von Notre Dame in diesem ganzen Display darstellt. Schwierig.
Ja, und was man aber in dem Moment ja auch gar nicht sieht, ist also zum einen gibt es diese Produkte, die gar nicht in den Regalen landen. Man sieht aber auch nicht den Aufwand, der notwendig ist und betrieben wird, damit diese perfekten Produkte sozusagen so aussehen. Weil diese ganze Ästhetik bedeutet auch wiederum, da werden wahnsinnig viele Ressourcen eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass möglichst viel Gemüse perfekt aussieht. Teilweise werden auch positive Produkteigenschaften aus den Produkten rausgezüchtet. Nur um die Ästhetik zu wahren. So in Äpfeln, weiß nicht, ob ihr das noch, ihr kennt es natürlich noch, so Äpfel waren früher sehr oft braun. Das passiert jetzt fast nicht mehr. Wenn man jetzt einen Apfel aufschneidet, den kannst du hier hinlegen, liegen lassen, wird nicht mehr braun, weil ihm wesentliche Stoffe genommen wurden, die aber total gesund sind, die aber halt nicht so schön aussehen.
Totaler Wahnsinn.
Ja, es ist irre. Ja, ja. Ja.
Ich muss noch mal fragen, mit den, ich glaube, das waren die 30%, ne, die bei der Ernte da entsorgt werden. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass da auch noch mal unterschieden wird und das wusste ich nicht. Man spricht erst von Lebensmitteln, wenn sie geerntet wurden, hatte ich jetzt gelesen. Und alles, was davor ist, ist noch kein Lebensmittel.
Also es gibt verschiedene Definitionen von der Food and Agricultural Organization zum Beispiel, FAO. Und es wird Lebensmittelverschwendung unterschiedlich definiert auch. Was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein Thema, was mich persönlich zum Beispiel stört. Das sind die Vorernteverluste, die sogenannten.
Okay.
Also es sind schon Lebensmittel, aber so in vielen Statistiken werden diese Vorernteverluste nicht berücksichtigt. Sprich, wenn ich jetzt das Beispiel einer Kartoffel nehme, da kann man sich das irgendwie oldschool zumindest noch gut vorstellen. Da fährt ein Roder, da liegen Leute auf dem Roder, sortieren die Kartoffeln direkt auf dem Feld runter, die halt nicht perfekt aussehen. Bis zu 50% übrigens, die dann auf dem Feld liegen bleiben. Und diese Menge taucht zum Beispiel jetzt in der Zieldefinition der Sustainable Development Goals, da gibt es das Ziel 12.3, was dem Thema Food Waste entgegenwirken soll, da tauchen diese Vorernteverluste gar nicht auf. Also das Ziel ist, 50% Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu vermeiden. Aber die Vorernteverluste sind gar nicht inkludiert. Das heißt, es wird direkt ein riesiger Brocken quasi exkludiert. Und das ist natürlich genau das, wo wir ansetzen, wo wir sagen, so, das ist total wichtig, da gehen Ressourcen rein und da muss man was tun.
Total verrückt. Eigentlich, ja. Also ja. Das denkt man gar nicht. Man schlendert da irgendwie so durch den Supermarkt, durch den Discounter und es ist irgendwie alles so da und ne, man macht sich ja keine Gedanken drüber. In der Betriebsgastronomie, in der Gastronomie passiert das ja sozusagen hinter den Augen der Gäste. Aber mit Sicherheit und auch jetzt bei Aramark oder anderen in der Branche spielt ja die Kommunikation dann oder dieses Sensibilisieren für dieses Thema ja auch eine große Rolle. Was kann man denn da tun?
Also ich glaube, auch da ist es wahnsinnig wichtig, dass man eine ordentliche Aufklärung auch bei unseren eigenen Leuten betreibt, weil nochmal, auch unsere Köche sind Konsumenten. Also auch die sehen natürlich, was sieht schön aus, was sieht vielleicht nicht so schön aus. Das ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg auch und auch dieses konsequente Erklären der Dinge. Wir sind natürlich in so einem Bereich, Da wird in relativ wenig Zeit wird sehr, sehr viel Output gegeben, also an Essen ausgegeben. Wir befinden uns immer in diesen 2-3 Stunden mittags. Da ist wenig Zeit für Smalltalk, da ist wenig Zeit, Leute wirklich zu erreichen, Gäste zu erreichen, auch von unserer Seite aus wirklich diese Aufklärung zu betreiben, weil dann ist Mittagszeit und jeder kennt das, der um 12 Uhr in Deutschland zum Essen geht, weiß, was da los ist. Das ist immer mal wieder schwierig in der Kommunikation. Deswegen ist von unserer Seite her immer nur zu sehen, aufklären, aufklären, aufklären. Das fängt aber tatsächlich schon bei unserem Einkauf an. Das, also auch da muss es natürlich Fans haben. Und ich weiß, die hat es eben auch, die den Weg auch mitgehen und sagen, jawohl, wir setzen uns auch natürlich für solche Themen ein. Bis hin natürlich auch zu den ganzen, die es am Ende verarbeiten müssen. Und das sind unsere Köchinnen und Köche draußen, die man natürlich auch immer mit auf die Reise nehmen muss. Ne?
Aber ist dann diese Produkte oder Lebensmittel, die dann sozusagen aussortiert werden und so weiter, sind die dann preiswerter, wenn ich sie einkaufe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich sind sie preiswerter als jetzt die, wir handeln ja ausschließlich mit Bioware, also wir arbeiten ausschließlich mit Biobetrieben. Und dort ist es günstiger, als wenn man jetzt alternativ Bio kauft. Manchmal ist es vielleicht auch günstiger als die konventionellen Produkte. Für uns ist es allerdings wichtig zu sagen, wir haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert und das schaffen wir nur, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, auch trotzdem fair dafür entlohnt werden. Schließlich sind die Produkte, die sie an uns liefern, letztendlich genauso viel Arbeit, wenn nicht teilweise sogar mehr Arbeit als das andere. Und deswegen muss es dafür auch einen fairen Lohn geben. Ansonsten würden die das vielleicht mal machen, aber dann hätten wir nicht die Konstanz, die wir auch brauchen, um mit euch zum Beispiel, mit Aramark, aber auch mit anderen Betrieben zusammenzuarbeiten. Weil so, wir müssen ja ein konstantes Angebot liefern und die Betriebe müssen wissen, sie kriegen von uns auch eine faire Entlohnung dafür.
Du hast ja gerade das gute Beispiel mit den Kartoffeln auch gebracht, ne? Also das ist halt eine händische Arbeit auch am Ende. Die muss ja irgendwo entlohnt werden, weil das findet ja statt auch. Und wie du schon sagst, manchmal auch mit weitaus mehr Aufwand, weil du eben nicht genormte Kisten mal eben so, die man einfach zählen kann, übereinander, LKW, auf Wiedersehen, so nach dem Motto, was sich sehr, sehr einfach anhört, sondern tatsächlich händisch ausgesucht, da muss nochmal, da fehlen vielleicht die 2 oder die 3 Stücke in dieser Kiste auch. Das muss irgendwo vermerkt sein. Das muss jeder wissen natürlich auch, weil er eine gewisse Menge, Abnahmemenge benötigt. Der Aufwand ist manchmal sogar, kann ich mir völlig vorstellen, weitaus höher. Ne?
Und es gibt ja dann nochmal eine Sortierung, also wo es früher vielleicht das gab, so okay, das sind die guten Produkte, das sind alle anderen Produkte, gibt es jetzt von uns natürlich auch Qualitätsstandards. Also so, wir müssen ja auch sagen, so klar, wir nehmen alles, was krumm ist, was groß, was klein, tralala ist, aber so, wir möchten nichts, was irgendein Fraß hat oder wir möchten nicht Produkte, die halt in irgendeiner Weise für den menschlichen Konsum nicht geeignet sind. Und dann bedeutet das aber nochmal, da muss jetzt doch nochmal extra sortiert werden. Und das ist trotzdem natürlich für die Betriebe am Ende einen Mehrwert, den wir auch finanziell schaffen, weil das ja auch Produkte sind, aus denen sie sonst eben keinen Mehrwert gehabt hätten. Aber dennoch ist dieser Aufwand da und das ist uns auch wichtig, das sichtbar zu machen.
Wenn wir den Punkt Kommunikation nochmal aufgreifen, da hatte ich gelesen, dass ihr unter anderem auch auf Festivals unterwegs gewesen seid oder immer noch unterwegs seid und auch einen Supermarkt hattet.
Ja.
Kannst du uns da ein bisschen noch was drüber erzählen?
Ja, also ich glaube, es einerseits sind wir im Team und waren wir im Team auch eng mit der Musikszene, mit der Festivalszene irgendwie verbandelt. Und das war so auch das Erste. Es gibt in der Nähe von Berlin ein Festival, das ist das Fusion Festival. Das ist ein non-kommerzielles Festival mit etwa 70.000 BesucherInnen. Und das war für uns so das erste größere Ding, wo wir mal die ersten 3 Tonnen quasi hinliefern konnten. Und von da an war das auch so Teil der Querfeld-DNA, diese Festivals irgendwie auch mit zu targeten. Und das ist ja letztendlich auch ein Raum, das ist außerhalb des normalen Küchengeschäfts, sage ich mal. Das sind auch Leute, die sich dafür teilweise sehr für Nachhaltigkeit interessieren, die alternative Sachen ausprobieren wollen. Das heißt, das war für uns ganz spannend. Und dann gab es eben das Pangea-Festival, die uns angefragt haben, ob wir nicht Lust hätten, da einen kompletten nachhaltigen Supermarkt hinzubauen. Und ja, man so als junges Unternehmen, das Lust hat, Dinge zu bewegen, haben wir natürlich gesagt, ja, alles klar, machen wir. Das war eine Katastrophe vom Aufwand her. Also, wenn ihr euch das vorstellt, so ein Supermarktsortiment zu organisieren, so zum einen, klar, wir hatten Obst und Gemüse, alles andere musste ja erstmal irgendwo herkommen. Das heißt, das Sourcing da zu organisieren, dann vorauszuplanen, wie viele Leute besuchen diesen Supermarkt, den du da für 4 Tage aufbaust, die Produkte entsprechend zu forecasten und das alles, ohne da wirklich Erfahrungen zu haben. Das ging am Ende gut, aber would I do it again? Nein.
Ja, kann mir gut vorstellen, dass das erstmal sicherlich ein großes Glücksspiel ist. Ne? Also wie du schon sagst, für alle Produkte, ich meine, Obst, Gemüse kanntet ihr, aber weiterführend ist natürlich mega herausfordernd auch. Ne? Ja. Und Festival hat natürlich auch nochmal so eine gewisse Dynamik dahinter, die man sehr, sehr schwer vorher sicherlich auch festhalten kann und sag ich jetzt mal, budgetieren kann. Ne?
Absolut. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich, und deswegen, wir arbeiten auch weiter mit Festivals zusammen, weil es für uns auch schon die Möglichkeit bietet, über einen anderen Weg nochmal Leute zu erreichen. Also wenn wir jetzt klassische Kantinengäste haben, das ist natürlich eine Art von Menschen, die wir erreichen wollen. Aber so auf dem Festival begegnet man nochmal sehr vielen sehr jungen Menschen und kann da irgendwie auch nochmal sagen, so hey, Aufklärungsarbeit leisten und die irgendwie mitnehmen. Und deswegen und davon abgesehen macht es auch ehrlich gesagt einfach Spaß. Also jetzt von diesem Supermarkt mal abgesehen, der sehr anstrengend vor allem für mich persönlich war, ist das schön, das macht dem Team immer Spaß, da irgendwie sich Sachen auszudenken und zu überlegen, wie erreicht man auf solchen Events mehr Menschen.
Wie ist denn das Feedback da von den Besuchern?
Ja, also auf den Festivals ist es natürlich sehr positiv, dass soweit es wahrgenommen wird. Auch da, wir haben jetzt vorhin gesagt, bei der klassischen Mittagszeit ist es irgendwie schwer, die Leute zu erreichen, weil sie halt irgendwie in ihrem Ding drin sind, zack, schnell essen, wieder los. Und auf dem Festival kommen natürlich die Menschen, um abzuschalten. Auch nicht jetzt, um sich mit den Schwierigkeiten dieser Welt sozusagen auseinanderzusetzen. Und das ist auch ganz spannend, weil Lebensmittelverschwendung ja einfach, das ist wirklich einer der großen Hebel, den wir ziehen können im Kampf gegen die Klimakrise. Das ist ein Thema, ein Themenbereich, jetzt nicht nur krummes Obst und Gemüse, sondern Lebensmittelverschwendung allgemein, wo wir direkt Handlungsmöglichkeiten haben, um was zu tun. Nur muss das auch positiv dargestellt werden. Und das ist natürlich immer das Schwere. So, das haben die Grünen, glaube ich, in ihrer Laufbahn schon genügend Erfahrung gemacht, wie man es nicht macht. Und das so Themen nicht durch Verbote, sondern durch positive Besetzung und Leute gut abholen und mitnehmen und trotzdem auch zeigen, so das Thema ist ernst, aber wir können hier was tun. Und das ist so, auch auf dem Festival kann man damit spielen, aber man darf jetzt den Leuten damit auch nicht auf die Nerven gehen und sagen, Mensch, jetzt rettet mal mit uns, so, sondern ja, muss irgendwie einen guten Zwischenweg finden.
Ja, das ist ja so ähnlich wie auch in unserem Business, ob das jetzt mit unseren Leuten ist, ob das mit unseren Gästen eben auch ist. Ich hatte das ja schon mal gesagt, also Oberlehrer sind wir ja auch nicht. Wir versuchen ja auch immer wieder interessant zu machen. Warum tun wir gewisse Dinge? Ich meine, jemand zu erklären, dass wir durchsichtige Müllbehälter haben für unsere Food Waste, damit wir das einfach sehen und auch bei unseren eigenen Leuten so ein, wie sagt man, so schön Awareness da einfach reinbringen und so. Das hört sich auch erstmal ziemlich spinnert an und das machen wir ja auch schon seit 15, 16, 17 Jahren. Einfach als Maßnahme, die wir sehen, wenn ich diese Dinge wirklich bewusst sehe, weil so früher in den Küchen muss man sich mal vorstellen, da war irgendwo ein Abwurfschacht. Und dann war das weg. Mhm. Dann war einfach das weg, was entweder zurückgekommen ist, was von Tellern war, was übrig geblieben ist, was vielleicht auch mal schlecht geworden ist, wie auch immer. Wenn man das natürlich so ein bisschen offener macht und auch da den Leuten, dass man, warum man das eigentlich tut, merkt man auf einmal den Unterschied und merkt auf einmal, wie das zurückgeht schon alleine, weil es ist da. Und da bin ich völlig bei dir. Das ist sicherlich ein großer Hebel, an dem wir alle arbeiten müssen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Das geht Industrie bis hin zum Verbraucher natürlich.
Und dann gibt es auch noch den Punkt, der auch fällt und wo sich die Leute immer fragen, warum ist das so? Ne, man hat irgendwie gekocht oder auf irgendeiner Veranstaltung bleibt was übrig. Ja, und dann, also ich bin ja jetzt nicht gelernt, aber es ist ja dann, glaube ich, so, dass das weggeschmissen werden muss. Ne? Und das sind sicher auch Vorgaben, die es
absolut,
dann gibt.
Ne? Oder natürlich. Ich meine, das ist auch ganz klar. Es gibt Hygienevorgaben. Man kann also auch nicht alles, was schon mal irgendwo offen war, ich sage jetzt mal an Spenden, Stiften, wie auch immer. Es muss ja auch weiterhin hygienisch einwandfrei sein. Und solange wir immer noch Konserven haben und verpackte Lebensmittel, die einwandfrei weiter gestiftet werden können, ist es immer wahnsinnig schwierig, offene Ware natürlich auch weiterzugeben. Und es gibt immer den Punkt, an dem man einfach sagen muss, da ist was übrig geblieben, ja. auch da schauen wir natürlich, dass wir das nicht einfach in Müll kippen, sondern da arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, die daraus Themen wie Biogas und dergleichen auch herstellen, damit wir wenigstens so ein bisschen so ein Kickback haben. Das macht's nochmal am Ende macht's das nicht wirklich besser. Die schauen natürlich schon die Planung, dass sie wie immer, egal was ist, passt, aber da muss ich vorstellen, man kennt das selber vielleicht, wenn man bei einer Veranstaltung ist und auf einmal gibt es irgendetwas nicht mehr zu essen. Das ist natürlich doof, ne? Dann hat man vielleicht schon 2 Portionen gehabt oder man ist ein bisschen später dran und dann ist irgendwas nicht mehr da und dann sagt man, schwierig, ne? Und das ist natürlich für die Kollegen und Kolleginnen vor Ort auch wahnsinnig schwierig. Also gucken die natürlich, dass sie was da haben. Birgt immer die Gefahr, naja, da bleibt es nachher übrig. So. Und wenn man sich vorstellt, wir haben manche Restaurants, wo wir dann 5 oder 7 verschiedene Menülinien fahren und wir aufgrund von Vereinbarungen, aufgrund von Betriebsratsvereinbarungen oder mit Kundenvereinbarungen dergleichen, diese auch bis zum Schluss aufrechterhalten müssen, hat also jemand, der die letzten 10 Minuten reinkommt, immer noch den Anspruch auf 7 Minuten.
Volle Auswahl.
Wo man vielleicht auch sagt, vielleicht macht es auch mal Sinn, dann nur noch auf 2 zu gehen oder so runter. Und dann nimmt man ja immer jemand was weg im ersten Step. Und das macht es dann natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und so bleibt was übrig. Das wäre gelogen zu behaupten, man kann ganz drauf verzichten. Man darf auch nicht vergessen, dass in unserem Bereich gehören ja auch noch so die ganzen Schälerzeugnisse auch dazu. Also wenn jetzt jeder, der schon mal zu Hause eine Ananas geschält hat, weiß, was da auf einmal über ist. Das ist natürlich bei uns in dem Großen und Ganzen, ist das immer in dem Bereich Food Waste mit drin, weil das alles in eine Entsorgung geht. Deswegen haben wir schon sehr früh auch entschieden zu schauen, dass hier die Entsorgung, dass die immer gekoppelt ist mit einer weiteren Verarbeitung. Mhm. Ich meine, das hat man bei Fritteusenfett, macht man das ja auch schon seit Jahrzehnten, dass man, ich selber habe einen Bekannten, der tatsächlich seinen Diesel komplett mit Öl fährt, sehr, sehr spannend. Er hat also eine total tolle Filteranlage zu Hause und holt sich immer die Fette ab und filtert das selber und fährt damit seinen alten Diesel irgendwie durch die Gegend. Ist vielleicht nicht der allerbeste Weg, aber ist wenigstens ein Weg, um zu sagen, man schmeißt das einfach weg, das Ganze. Ne?
Ja, da gibt es ja auch noch Tafeln zum Beispiel oder eine ähnliche Organisation und Einrichtungen, an die
aber
man das übergeben
kann. Aber da ist halt schon immer so dieses Hygieneproblem halt auch. Ne? Also wenn das offen war und man muss sich jetzt vorstellen, so ein Buffet, steht das in irgendwie Warmhaltebehältern oder so, das möchte keiner mehr. Das mag noch gut sein und das mag vielleicht für den Hausgebrauch gefühlt noch gut sein, aber man muss sich dann vorstellen, es muss ja auch jemand kommen, das holen, weil wir im Zweifel, dass wir können es nicht ausliefern, wir haben nicht die Fahrzeuge dafür oder so. Also es kommt jemand und holt jemand, den jemand muss es geben, es muss das Fahrzeug geben, es muss diesen Bedarf geben. Und wir merken natürlich auch oder haben zum Teil auch gemerkt, sicherlich vor der Pandemie, dass relativ viel aus den Supermärkten gekommen ist, was eben abgepackte Ware war, was einfacher war im Handling, als unseres, was dann schon irgendwo in irgendeinem Geschirr auch drin ist, weil ich muss das Geschirr auch nochmal wieder zurückbekommen dann. Also ganz so einfach ist es leider nicht. Ja.
Und ich glaube auch, also so dieses Thema scheint ja wirklich in den Betriebsrestaurants auch immer ein großes Thema zu sein, diese Vorhalten bis zum letzten Punkt und dann eben auch nicht zu wenig Portionen, dass es jetzt nicht nach zu wenig Angebot aussieht. Und genau diese Sachen dann finde ich einen ganz spannenden Themenbereich. Genau, wie kann man damit umgehen? Letztendlich, Betriebsräte sind da ja anscheinend ein wichtiger Ansprechpartner, die eben das Beste für die jeweiligen MitarbeiterInnen irgendwie im Kopf haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann, führt es zu Food Waste. Ja, und irgendwie diese Zielkonflikte müssen wir ja auch irgendwie adressieren können mit
sehr,
seinen
sehr,
Kunden.
Sehr konstruktive Gespräche auch. Und die natürlich auch in diesem riesen Spannungsbogen unterwegs sind, wie du sagst. Ne, die müssen ihre Kollegen und Kolleginnen irgendwo glücklich halten. Da ist halt die eine Abteilung, die kann erst um 14.15 Uhr zum Essen kommen, weil das Projekt, das ist jetzt für die nächsten Wochen so durch oder die grundsätzliche Arbeitszeit. 14.30 Uhr schließt das Restaurant oder schließt die Ausgabe. Da weiß man genau, was passiert. Ne? Das ist halt, hat die Nachtschicht den gleichen Anspruch auf die gleiche Auswahl wie die Tagschicht, während in der Nachtschicht nur 30 Leute sind oder 40 Leute. Das gibt immer Potenzial definitiv für Food Waste.
Da gibt es ja noch die Leute, wenn es kostenlos ist.
Ja, natürlich, ja. All you can eat ist halt auch so ein Horror, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja.
Da sind dann Tellerreste eher das Thema, ne?
Ja, genau. Absolut.
Mich würde noch mal interessieren, also zum Beispiel bei euch in dem Beispiel, gibt es da noch steuerliche Vorteile auch? Das ist ja, glaube ich, auch in der Diskussion bei den zum Beispiel Sachen aus dem Supermarkt zum Beispiel, die irgendwie kurz vorm MHD sind, die ich dann irgendwie frei rausgebe oder auch nicht und so weiter. Spielt das da gar keine Rolle? Weil eigentlich wäre es ja...
Ja, ich glaube, die Intention davon ist super. Die Frage ist, wie könnte davon tatsächlich eine Umsetzung stattfinden? Mhm. Weil wer definiert, ab welchem Zeitpunkt das als dieses steuerfreie Produkt behandelt wird? Mhm. Und die Bürokratie, die sich dahinter verbirgt, ist sicherlich nicht zu knapp. Also es ist interessant und ich bin auch gespannt. Ich finde, die Politik sollte sich da definitiv mehr reinhängen, mehr Lösungen zu schaffen. Ich glaube, dass das Thema wahrscheinlich eine Überbürokratisierung zur Folge hätte und deswegen sind wir alle jetzt nicht scharf drauf. Es ist dann eher doch vielleicht an anderen Punkten anzusetzen.
Ja, also ich habe auch wieder in der Vorbereitung gelesen, dass das Landwirtschaftsministerium, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das schon auf der Homepage steht, haftungs- und steuerrechtliche Erleichterungen prüft. Und habe dann auch gefunden, und das habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, ich muss es mal vorlesen, weil mich die Frage dann beschäftigt hat in der Recherche und ich bin jetzt da auch Laie. Wie ist das jetzt mit, ne, man hört es ja immer, irgendwelche, die dann Container bei Supermärkten oder sowas öffnen und so weiter und dann ist ja Haftung und alles immer Haftung. Jeder hat ja irgendwie Angst, ne,
klar,
sozusagen. Und da fand ich ganz interessant, bei der Grundlage kostenlos Lebensmittel weiterzugeben, gibt das Finanzministerium folgende Information heraus. Die Bemessungsgrundlage für kostenlos weitergegebene Lebensmittel kann auf null reduziert werden, wenn der fiktive Einkaufspreis im Zeitpunkt der Weitergabe null beträgt. Von einem fiktiven Einkaufspreis von null kann immer dann ausgegangen werden, wenn die weitergegebenen Lebensmittel gemäß des Umsatzsteueranwendungserlasses im steuerlichen Sinne nicht mehr verkehrsfähig sind. Hierunter fallen beispielsweise Lebensmittel kurz vor Ablaufdatum des Mindesthaltbarkeitsdatums oder Frischwaren wie Backwaren, Obst und Gemüse, bei denen die Verkaufsfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
Ja.
Also glasklare Sache, oder?
Absolut. Relativ einfach. Das, also das macht uns das Leben grundsätzlich einfacher, ne?
Ja. Ich habe gerade versucht zu folgen. Ich hätte jetzt nicht meinen Senf dazu geben, aber ja.
Ich musste das, glaube ich, auch zweimal lesen oder dreimal sogar.
Ja, aber vielleicht, das ist das. Wir sind natürlich auch immer, und du hattest das ja vorhin auch schon gesagt, Friederik, dieses Thema Gebote, Verbote. Wir sind ja weniger die jetzt die konstruktiven Möglichkeiten suchen, Dinge anders, einfacher vielleicht auch mal zu gestalten mit diesem One-Click-Phänomen, in dem ich gewisse Dinge sicherstellen kann. Es wird ja automatisch immer unterstellt, dass man an der Steuer was vorbeimachen will. Aber es wird auch gleichzeitig keine Lösung irgendwo geboten, weil natürlich man einfacher fährt, wenn man einfach nur Gebote und Verbote erlässt. Das ist im ersten Step relativ einfach, aber ich glaube nicht, dass wir noch weiterhin in dieser Zeit sind, wo wir wirklich so agieren können, sondern wir brauchen natürlich diesen konstruktiven Austausch. Und ich weiß, das Bundeslandwirtschaftsministerium ist da auch dran, aber die stehen natürlich vor der gleichen Hürde, ne? Die natürlich auch sagen, Mensch, ein Riesenapparat, den wir da auf einmal aufziehen. Wer will das kontrollieren? Wer will das einrichten? Und das sehen wir in anderen Themen eben auch. Und das ist noch schade, aber ich glaube schon, die Entwicklung geht schon in diese Richtung, in dem auch natürlich jemand wie Friederik, wie das Unternehmen eben auch da ist, wie andere industriellere Unternehmen, wie wir es vielleicht auch sind und auch andere, sowas natürlich auch ein bisschen pushen auch, ein bisschen mit nach draußen tragen und so. Es ist immer wieder, wenn die Menschen darüber mehr aufgeklärt sind an dem Thema, wird sich auch was ändern. Aber diese Sätze werden wahrscheinlich in 50 Jahren noch genauso dastehen zu irgendeinem anderen Thema dann.
Das ist ja so ein Punkt mit MHD, ne? Also wir haben jetzt zwar von Obst und Gemüse unter anderem gesprochen, aber MHD ist ja auch immer so ein Punkt, ne? Wo irgendwie, ja.
Ja, wer erwischt sich denn nicht dabei, dass er draufschaut, zumindest mal draufschaut und dann diesen Moment alleine schon des Zuckens. Mache ich den Joghurt jetzt auf oder erspare ich mir das, was mich daraus anguckt? Ne? Also das ist ja so das erste Ding. Und dann darf man ja auch nicht vergessen. Und dann, selbst wenn ich das dann noch nicht mache, der nächste Punkt ist ja, dann nehme ich vielleicht auch das komplette Ding und schmeiße das weg. Das wird ja dann auch nicht irgendwie ein Wertstoff zugeführt oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriges Thema. Vor allen Dingen, wenn man derjenige ist, der das in Betrieb oder in Vertrieb eben auch bringt. Ne? Weil du hast vorhin mal Haftung angesprochen. Also ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein als Geschäftsführer, indem wir eine ganze Industriestraße in irgendeines verarbeitenden Unternehmens lahmlegen. Weil wir gesagt haben, Mensch, ist ja noch gut. Ne? Sieht noch gut aus.
Das ist natürlich genau das Problem, mit dem sich viele konfrontiert sehen. Es gibt ja jetzt, was das Thema MHD angeht, verschiedene Initiativen, die auch versuchen, das Ganze konstruktiv anzugehen. Too Good To Go hat diese oft länger Gut-Kampagne dazu angeschoben, die verschiedene Hersteller jetzt auch auf die Produkte drauf gedruckt haben, wo dann eben da steht, das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber es ist oft länger gut. Ich glaube, es gibt Produkte, so wir haben auch auf Salz Mindesthaltbarkeitsdaten, dann hast du die abstrusen Fälle, wo irgendwie Himalaya-Salz 1 Million Jahre.
Genau, ich habe ein Gletscherwasser, 10.000 BC, also 10.000 vor Christus, und das hat
ein läuft MD nächstes Jahr ab. Genau. Und das sind natürlich die Absurditäten, wo man dann auch so denkt, okay, diese Produkte kann man auf jeden Fall. Also da beim Joghurt, ich verstehe, dass da Leute irgendwie einen Schmerz haben und vielleicht so sagen, tue ich mir das jetzt an. Es gibt aber Produkte, wo ich wirklich nicht verstehen kann, warum die so ein Mindesthaltbarkeitsdatum brauchen. Und selbst bei den Produkten, wenn jetzt der Joghurt bei dir seit einem Jahr im Kühlschrank steht, dann verstehe ich, dass du da sagst, muss ich jetzt nicht. Wenn er seit 2 Tagen ist, es gibt so viele Sachen, wo es wirklich so, mach's auf, riech dran. Es wird dich nicht der Schimmel anspringen daraus. Und
absolut.
Es kann man in der Regel noch essen. Und da letzter Gedanke in die Richtung. Pflanzliche Lebensmittel sind dann natürlich nochmal leichter. Ich hatte jetzt neulich den Fall, dass ich ein Thunfischersatzprodukt quasi mir mal gekauft habe, weil es mich einfach interessiert hat. Und dann stand da auch drauf, so innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Und dann gucke ich hinten auf die Zutatenliste und es sind nur pflanzliche Sachen. Es ist ein Erbsenprotein, es sind nur pflanzliche Stoffe. Und ich denke, wieso sollte das nach 2 Tagen schlecht sein? Ich habe es dann waghalsig nach 10 Tagen noch gegessen. Ich sitze noch hier.
Und sitzt hier, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch.
Genau. Also, aber es ist natürlich auch ein bisschen so, ich beschäftige mich natürlich viel mit dem Thema Lebensmittel und ich traue mich vielleicht dann auch mehr, als das jetzt der klassische Konsument oder die klassische Konsumentin tut.
Ich habe auch letztens gelesen, dass, ich glaube, das Fraunhofer-Institut war es, die testen, glaube ich, neue Verpackungen. Ich glaube, es war bei Fleisch, die dann irgendwie so ein Stöpsel, sage ich mal, oben drauf haben, der sich verfärbt, weil das Gas wird dann gemessen und solange es sich nicht verfärbt in Rot oder Ähnliches, solange kann ich das Produkt noch essen. Fand ich irgendwie ganz cool.
Ja, ist spannend, bis zu dem Moment, wo du dann sagst, naja, was ist das für ein Sensor? Wie wird der entsorgt? Welche Stoffe sind dafür genommen worden, um diesen Sensor herzustellen? Ja. Dann schaust du vielleicht nochmal nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wo wurde dann dieser Stöpsel eingekauft? Also, ja. Ich bin dabei. Also das, und du merkst es eben, ich habe es ja extra provokant auch gesagt, wir verkomplizieren uns da natürlich auch. Und das ist vielleicht einfach genauso, wie du gerade sagst, aufmachen, einfach mal mit gesundem Menschenverstand da dran riechen und das gibt man ja auch nicht tot um. Ne? Also das ist halt auch der Punkt. Ne?
Also die Hälfte der Lebensmittelabfälle entstehen ja im Privathaushalt.
Mhm. Der gemessenen Lebensmittelabfälle.
Der gemessenen? Okay.
Also
wie wird das gemessen?
Es gibt verschiedene Erhebungen, die dann auch durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durchgeführt werden. Aber auch der WWF hat dazu eine Studie rausgebracht. Ich glaube, viele der Studien sagen schon, in den Haushalten passiert am meisten. Ich habe das jetzt nur eingeschoben, weil natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, so die Vorernteverluste dann in der Regel auch gar nicht mit auftauchen. In diesem 50% entstehen bei den Haushalten. Gleichzeitig, der Handel kommt immer extrem gut weg in diesen Studien, was natürlich auch daran liegt, dass der Handel seinen Vorlieferanten sagt, das nehme ich nicht. Das heißt, die Verluste entstehen halt nicht auf der Handelsebene, sondern entstehen davor, aber sind bedingt durch den Handel. Und so macht man sich's an der Stelle natürlich sehr leicht, statistisch zu sagen, wir schmeißen nichts weg. Die sind's und die sind's, aber wir sind's nicht. Und so am Ende hilft es aber auch nichts, jetzt einzelne Akteure davon zu blamen. Ich habe auch gemerkt, so die landwirtschaftlichen Betriebe sind da schon sehr sensibel teilweise, wenn man da hingeht und sagt, hey, ihr schmeißt doch was weg. So sind wir anfangs auf die Betriebe zugegangen. Dann reagieren die sehr empfindlich. Und das verstehe ich jetzt auch total natürlich, weil die möchten nicht für irgendwas beschuldigt werden. So die führen am Ende aus. Sie müssen halt das gucken, was wird ihnen abgenommen. Und so müssen wir uns irgendwie mehr trauen, entlang der gesamten Kette das zu messen und wirklich auch zu sagen, so viel schmeißen wir gerade weg. Und das ist das, was ich eigentlich schon seit längerer Zeit mir wünschen würde, wenn es so eine Strategie gibt. Wir machen bis 2030, reduzieren wir die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte. Wir uns aber immer noch nicht mal klar sind, wie viel wird wirklich an welcher Stelle weggeschmissen. Wie wollen wir das denn machen? Und das ist dann natürlich so, wir sind im Kapitalismus, wir sind mit viel Wettbewerb und da traut sich dann keiner oder trauen sich sehr wenige voranzugehen und zu sagen, das ist konkret das, was wir wegschmeißen. Ab jetzt fangen wir an, was zu ändern, weil es natürlich einen erstmal vielleicht schlechter aussehen lässt.
Und was sind die Ansätze, wenn ich jetzt sage, ich finde das super und ich nehme auch gerne krummes Gemüse und so weiter, weil es sonst vielleicht weggeschmissen wird? Was kann ich denn da tun als Privatperson? Weil wenn ich jetzt in den Discounter gehe, kriege ich immer das sozusagen, was ich jetzt vielleicht eigentlich gar nicht will, weil ich jetzt das Krumme haben will. Mhm.
So, letztendlich hilft es natürlich, wenn man auf Märkten einkaufen geht. So viele landwirtschaftliche Betriebe nehmen diese Produkte mit auf Märkte. Dafür muss man wiederum natürlich auch die Zeit haben. Man kann aber auch den Supermärkten quasi gegenüber laut werden, insofern, dass man zumindest sagt, so, ich möchte diese Produkte haben, warum habt ihr diese Produkte nicht? Die Supermärkte, wie gesagt, reden sich gerne darauf raus, dass sie sagen, es würde nicht gekauft. Wenn man das immer sichtbarer macht, dass dafür eine Nachfrage da ist, dann würde das was ändern. Gleichzeitig aus unserer Perspektive gesprochen, wir versuchen, die Leute in den Kantinen zu erreichen. Wir wollen den Leuten in den Kantinen zeigen, so hier wird was Sinnvolles getan. Wenn es seitens der Gäste Wertschätzung dafür gibt, die auch an das Kantinenpersonal wiederum rangetragen wird. Wenn es so eine gegenseitige, so hier passiert was, ah, wir nehmen das wahr, wir finden das gut, wir unterstützen das. Das sind schon so die ersten Schritte. Und dann eben natürlich auch zu den eigenen Kantinen gehen und sagen, so, habt ihr das schon? Warum habt ihr das denn nicht? Warum kocht ihr denn nicht mit den Produkten? Es gibt in dem Bereich auf jeden Fall noch Alternativen, die auch noch aktiv sind. Und ich glaube, es gibt da verschiedene Wege, entweder auf dem Weg, sich Obst und Gemüse zu besorgen. Markt, habe ich schon gesagt. Mhm. Es gibt solidarische Landwirtschaften, die einem liefern. So unterstützt man dann auch wiederum kleinere Betriebe, die auch einen deutlichen Mehrwert schaffen. Dass wir eben nicht nur eine Konzentration aller abgenommenen Produkte auf wenige Player im Lebensmittelhandel haben. Und da nichtsdestotrotz, wie ich schon gesagt habe, man braucht natürlich Zeit. Und Arndt hat auch gerade gesagt, so, das ist ein Convenience-Ding, so dass man einfach alles teilweise per Lieferservice in 20 Minuten zu sich bestellen kann. Nur meistens muss man eben auch wissen, die Convenience, die ich mir gerade gönne, erkaufe ich an anderer Stelle mit mehr Ressourceneinsatz oder so. Es ist einfach, das nachhaltige Leben ist jetzt nicht immer das Bequemste. Und so, es muss sich, glaube ich, jede einzelne Person fragen. Es muss keiner perfekt sein, es muss keiner irgendwie auf alles verzichten, sondern jeder kann für sich in seinem Leben entscheiden, wo fange ich an, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und dann geht es ja auch so Schritt für Schritt, ohne dass ich mir jetzt da ein Bein ausreiße dafür, sondern dass ich einfach so kleine Sachen anfange zu verändern und die werden dann letztendlich habitualisiert. Und dann fällt einem das immer leichter. Und es macht auch tatsächlich Freude, wenn man so merkt, so, ich handle hier jetzt sinnvoller und auch wenn ich einen extrem stressigen Alltag habe, kriege ich Sachen in dem Alltag unter, die ich wirklich für sinnvoll und nachhaltig halte.
Ja, also bei uns ist natürlich, wir sind verarbeitende Betriebe. Wir haben natürlich nicht so dieses Plakative, dass man es sieht. Wir haben ja eher das andere Problem, dass dort, wo wir es einsetzen, manchmal unsere Gäste gar nicht wissen, so wirklich wissen. Das ist immer wieder erstaunlich, wie wenig unsere Gäste das tatsächlich mitbekommen. Weil, na klar, wir haben Ansprechpartner, wir haben unseren Vertragspartner, mit dem wir Dinge, aber dann an irgendeinem Punkt wird es halt schwierig, wie ich vorhin schon sagte, das wirklich zu kommunizieren und dann setzen wir es ein. Und unsere Gäste wissen das noch nicht mal. Und das ist sicherlich noch etwas, da müssen wir ein bisschen besser werden. Das werden wir sicherlich auch an ganz, ganz vielen Stellen. Früher hat man ja Flyer verteilen. Das ist natürlich, heute ist das jetzt auch nicht mehr unbedingt die gute Methode. Aber ja, wir setzen es natürlich auch im Rahmen unserer App oder so, dass man das auch mal aufzeigt. Was ist das eigentlich? Wir versuchen auch zu verlinken dann auch, dass jemand das versteht. Aber am Ende muss derjenige und diejenige auf der anderen Seite auch wirklich das Interesse schon so ein bisschen zeigen, sich grundsätzlich auch mit dem Thema beschäftigen.
Wir sind ja in Deutschland im Vergleich die Lebensmittel auch relativ preiswert.
Ja, viel zu preiswert, können wir ruhig so sagen.
Ja, das, also stimme ich total überein. Auch da würde ich sagen, so unser jetziger Landwirtschaftsminister war einer seiner ersten Fauxpas, würde ich sagen, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, Lebensmittel müssen teurer sein. Hat er absolut recht, meiner Meinung nach, aber das ist halt nicht gerade eine populistische Forderung und damit kriegt man auf jeden Fall, macht man sich gut Feinde. Und man muss vielleicht auch eher sagen, was bedeutet das denn? Wie kann man das gestalten, dass es trotzdem auch sozialverträglich ist? Weil so unsere Lebensmittel sind deshalb so günstig, weil die Umwelt dafür ausgebeutet wird teilweise und weil diese Folgekosten externalisiert sind und nicht in den Preisen wiedergegeben sind. Und das heißt, wir zahlen das an anderer Stelle mit Steuerabgaben. Aber die Konzerne können eben so günstig produzieren und können auch so günstig anbieten. Und diese Komplexität natürlich irgendwie darzustellen und auch auf die Individualperson zu übertragen, wo man dann sagt, so, du musst jetzt in einen Bioladen einkaufen gehen, weil dann tust du was fürs Allgemeinwohl. Das ist natürlich extrem schwer. Und wir sehen halt jetzt gerade infolge der gestiegenen Inflation, Bio geht zurück, der Bioanteil, weil die Leute irgendwie sparen müssen und jetzt nicht. Die haben sich dann natürlich selber im Sinn und das kann man ja auch keinem verübeln. Und deswegen müsste man da fragen, wie kann man denn Lebensmittel teurer machen, ohne dass es sozial schwierig wird.
Und ich glaube auch, dieses Thema der Wertigkeit ist da irgendwo nicht wirklich dargestellt. Klar, dass eine Bioware grundsätzlich teurer ist. Ich meine, wenn man alleine überlegt, das war jetzt auch in der Diskussion mit der Agrardiesel und dergleichen auch, wie viel Aufwand mehr tatsächlich ein Biobauer hat für sein Feld im Gegensatz zur konventionellen Anbauweise, dass der halt wirklich 8-mal, 10-mal so oft drüber fahren muss mit verschiedenen Geräten, weil er halt nicht sprühen darf und nichts einbringen darf als anderes. Da sind wir einfach noch nicht richtig aufgestellt. Ne? Und man macht da auf einmal so Klassen daraus, ne? Dass also die Leute, die besser verdienen, die können sich dann auf einmal Bio leisten. Die weniger verdienen, vermeintlich nicht leisten. Das ist eine völlig verkehrte Diskussion. Es geht um die Grundsatzdiskussion. Es sind Lebensmittel, die sollen ihren Preis wert sein. Das heißt, da habe ich auch keine Sklavenhaltung in irgendwelchen südeuropäischen Ländern, wo Leuten die Pässe weggenommen werden.
Absolut.
Und die da auf den Tomatenfeldern dann stehen oder so. Das wird unserer Gesellschaft auch nicht gerecht. Ne? Es wird sich ändern. Ich glaube, man merkt das schon so etwas. Ich bin bei dir. Jetzt ist natürlich im Moment sehr, sehr viel Preisdruck auch bei jedem Einzelnen dahinter. Aber ich glaube auch gerade die Discounter, die immer sehr, sehr großen Einfluss auf diese ganzen Richtungen haben, lernen jetzt mehr und mehr den Weg auch zu gehen, weil sie halt auch selber merken, irgendwann geht ihnen auch ihr ureigenes Geschäft flöten. Und das ist sicherlich schon mal ein guter Ansatz. Ne?
Vielleicht kurz zum Abschluss nochmal für unsere Hörer und auch für alle, die einen Privathaushalt haben, also jeder.
Ja, hoffentlich. Das sagst du so.
Ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal so ein paar Tipps, einfach grundsätzlich, vielleicht die Top 3 sozusagen, die man empfehlen kann im Umgang mit Lebensmitteln im Privathaushalt, auf was muss ich achten, MHD etc. Was würdet ihr sofort mitgeben?
Ja, also so Thema 1, das ist ein, so viele dieser Tipps wurden schon oft gesagt. Tipp Nummer 1, Einkaufsliste. Oder so sich einfach Gedanken machen, nicht irgendwie reinrennen, kaufen und dann so, ah Mist, jetzt muss ich hier ganz viel wegschmeißen, sondern so ein bisschen Plan machen, wenn es geht, was macht man. Ich nehme jetzt das MHD auf Platz 2, idealerweise so einfach ein paar Produkte, die nah am MHD sind oder schon vielleicht drüber, wobei es dann schwerer ist, die zu kriegen. Gibt aber in den Supermärkten ja auch immer diese schönen 50% Regale und sowas, wo man sich ein bisschen was spart. Finde ich immer super, weil die Produkte halten sich auf jeden Fall noch eine Weile. Und Tipp 3, rückbeziehend so ein bisschen auf den Tipp 1, das hatte ich jetzt neulich im Podcast schon mal empfohlen und ich bin da vielleicht auch zu nerdy, aber ich weiß nicht, wie viel ihr mit ChatGPT schon rumgespielt habt. Es ist fantastisch, inwiefern man das einsetzen kann, um sich Resterezepte zum Beispiel zu kreieren. Also so, hey, ich habe jetzt das und das und das und das, schlag mir doch mal ein gutes Rezept vor. Und es klappt einfach. Und man kann dann von mir aus noch sagen, mach es im Otto Lengi-Style oder mach das in irgendeinem. Also so, da kommen wirklich tolle Sachen bei raus und das hilft einem dann, wenn man nicht die kreativen Ideen hat und vielleicht nicht der begnadetste Koch oder Köchin ist, dann einfach schnell ein Rezept zu haben und somit spart man sich.
Das ist ein richtig guter Tipp.
Super, ja. Also Otto Lengi-Style hatte ich da auch noch nicht drüber nachgedacht. Also so diesen Kühlschrank auf und so, was geht denn jetzt noch? Das ist, ja, das habe ich noch so ein bisschen.
Total, total.
Aber dann noch so, das finde ich super. Ja. Also ich probiere das mal aus, ob das klappt.
Weil ich meine, man hat immer die Situation, man hat immer irgendwas im Schrank, im Kühlschrank und so weiter. Und wenn man jetzt kein Koch ist oder was auch immer, ne, dann fehlt echt sowas wie, ich tippe das ein, was ich habe und dann spuck mir ein Rezept aus.
Genau.
Gut.
Doch. Also ich glaube, ja, es gab stimmt. Ja sogar schon den Ansatz, dass der Kühlschrank dir das auch sagt. Ne? Also so irgendwie so ein, das habe ich noch drin, das kannst du noch machen. Ne? Das ist natürlich das Nächste in unserer vernetzten Welt sicherlich auch. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist es, nicht päpstlicher als der Papst zu sein, sondern tatsächlich auch mal anzufangen. Ich muss mir da ganz klar in die eigene Nase auch fassen. Das ist auch da wieder geboren, natürlich durch meinen Job, aber auch durch Familie, durch den Umgang da auch. Vielleicht auch nicht immer wirklich jeden Tag Fleisch zu haben, da ein bisschen runterzugehen von wirklich auch mal das Gemüse auch mal zu genießen. das sind auch so Themen einfach. Ich meine, wir hatten ja über vegane Sterneköche schon gesprochen oder auch mit veganen Sterneköchen schon gesprochen, mit Ricky auch. Aber ich glaube, einfach mal diesen Anfang zu wagen und auch einfach mal wirklich bewusster drauf zu schauen. Und gefühlt fehlt das manchmal, das wirklich mal bewusst. Das ist so, wie das seinerzeit mit ein bisschen vegetarischem Essen angefangen hat, wo wir dann jetzt mittlerweile tatsächlich typisch deutsch mit dem eigenen Begriff Flexitarier dann auch ums Eck kommen. Aber wirklich einfach mal so den Tag, wo man dann wirklich sagt, hey, bewusster, kauf doch mal die Bio-Ware. Dann ist es halt nicht jeden Tag, aber wenn ich doch einmal habe, ist das da schon mal ein Ansatz. Ne? Und ich glaube, wenn das alles so ein bisschen, dann wird sich das auch wirklich in unserem Mindset einfach verankern in Zukunft.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Dann zum Abschluss, das müssen wir nicht unerwähnt lassen, ist vor allem, weil wir auch das Thema haben, krummes Gemüse, krummes Obst und so weiter. Das hat den gleichen Genusswert wie alles andere Obst und Gemüse. Und mit einem, ich nenne es jetzt mal Start-up oder mit dem, was ihr macht, Frederik, Chapeau dafür.
Dankeschön.
Ganz tolle Geschichte und vielen Dank, dass du da warst und dass du da warst, Arndt.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza. Ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!